SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer. Schönen guten Morgen.
Seattle reigns above them all in the NFL. The Seahawks, Super Bowl Champions for the second time.
Die Seattle Seahawks haben zum zweiten Mal den Super Bowl gewonnen, das Finale der US-amerikanischen Profi-Football-Liga NFL. Die Seahawks setzen sich dabei souverän mit 29-13 gegen die New England Patriots aus der Nähe von Boston durch. Der Super Bowl fand dieses Jahr im kalifornischen Santa Clara statt. Von dort berichtet unsere Korrespondentin Nina Barth.
Die Zuschauer mussten bis zum letzten Viertel auf den ersten von dann insgesamt 4 Touchdowns warten. 2 durch die Seahawks, 2 durch die Patriots. Es war erst das zweite Mal in der Geschichte des Super Bowl, dass es in den ersten 3 Vierteln keinen einzigen Touchdown gab. In der Halbzeitshow hat Bad Bunny den fast 71.000 Zuschauern eingeheizt. In einer Landschaft, die wohl ein Zuckerrohrfeld in seiner Heimat Puerto Rico darstellen sollte, sang er einige seiner größten Hits. Als Überraschungsgäste hatte er Lady Gaga und Ricky Martin mit dabei.
Und der Super Bowl war quasi so der krönende Abschluss des sportlichen Wochenendes. Es sind ja auch die Olympischen Winterspiele in Italien gestartet. Und da hat der Rennrodler Max Langenhahn aus Thüringen gestern die erste Goldmedaille für Deutschland geholt. Im Eiskanal von Cortina d'Ampezzo hat er in allen 4 Durchgängen einen Bahnrekord aufgestellt. Groß feiern wollte er trotzdem nicht.
Ich glaube, ich gönne mir auch mal einen Negroni, so passend italienisch. Und ansonsten, ja, ich hatte überlegt, vielleicht morgen irgendwo in der Sonne zu chillen und einfach das mal aufzusaugen. Und am Ende gibt es am Mittwoch noch ein Training. Und ich glaube, ich kann jetzt die nächsten Tage ganz, ganz viel Daumen drücken für die anderen. Und da freue ich mich riesig drauf. Und ansonsten habe ich jetzt eigentlich aber auch schon Lust, meine ganze Family, Freunde einfach jetzt mal im Deutschen Haus zu sehen.
Goldmedaillengewinner Max Langenhahn. Neben dem Rodeln gab es gestern auch noch weitere Medaillen fürs deutsche Team. Die Skirennfahrerin Emma Eicher gewann in der Abfahrt Silber und beim Biathlon hat die deutsche Mixed-Staffel die Bronzemedaille geholt. Heute steht bei den alpinen Skifahrern die Kombination aus Abfahrt und Slalom auf dem Programm. Am Abend fällt bei den Männern im Skispringen dann die erste Medaillenentscheidung auf der Normalschanze. Und bei den Snowboarderinnen steht das Finale im Big Air-Wettbewerb an. In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern am Abend mit 5:1 gegen Hoffenheim gewonnen und das nach 2 Bundesligaspielen ohne Sieg. Entsprechend erleichtert war Bayerns Mittelfeldspieler Serge Gnabry.
Zu dem guten Spiel zu gewinnen, vor allem nachdem wir ja ein paar Punkte liegen lassen haben. Nichtsdestotrotz, ich glaube, jeder im Fußball weiß, dass eine Saison ganz lang ist, dass das auch passiert. Und ja, wir versuchen jedes Spiel zu gewinnen. Heute hat es wieder geklappt, sind wir zufrieden und freuen uns aufs nächste Spiel.
In der Tabelle bleiben die Bayern damit Erster vor Dortmund, Hoffenheim folgt dahinter auf Rang 3. Vom Sport jetzt mal zur Politik. Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr ein großes Reformpaket auf den Weg bringen, um die Wirtschaft zu stärken. Allerdings sind sich Union und SPD nicht einig darüber, wie die Änderungen bei Gesundheit, Pflege, Rente, Arbeit und Steuern genau aussehen sollen. Aus Berlin berichtet Dietrich Karl Meurer.
CDU-Generalsekretär Lindemann betont in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin, dass alle Maßnahmen zusammenspielen müssten, damit die Belastungen fair verteilt sind. Viele Menschen wollten mehr arbeiten, doch hohe Abgaben schmälerten den Verdienst. Lindemann fordert daher niedrigere Lohnnebenkosten. Dagegen lehnt SPD-Chef Klingbeil längere Arbeitszeiten und Kürzungen im Sozialbereich ab. Zugleich unterstützt er Vorschläge seiner Partei, die Einnahmen der Gesundheits- und Pflegekassen zu erhöhen, etwa durch höhere Beiträge aus Kapitalerträgen oder Mieteinnahmen.
Bundesinnenminister Dobrindt hat seinen Plan für das Bundesamt für Verfassungsschutz genauer erklärt. Er hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, dass der Verfassungsschutz in Zukunft beispielsweise aktiv Cyberangriffe aus dem Ausland abwehren soll. Außerdem soll er unter anderem auch die Infrastruktur der Angreifer zerstören. Schon vergangene Woche war bekannt geworden, dass Dobrindt den Verfassungsschutz umbauen will. Dies sei notwendig wegen der zunehmenden hybriden Bedrohungen. Der Demokratieaktivist Jimmy Lai aus Hongkong muss für 20 Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht hatte ihn wegen Verschwörung und Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen verurteilt. Lai hatte eine pro-demokratische Zeitung in Hongkong herausgegeben. Kritiker halten den Prozess für politisch motiviert und sagen, er zeige, wie in Hongkong Pressefreiheit und Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Hongkong ist eine Sonderverwaltungszone von China. Die chinesische Regierung hatte die Freiheiten von Hongkong zuletzt immer weiter eingeschränkt. Aus der Haft entlassen worden sind dagegen zwei prominente Oppositionelle in Venezuela. Es sind Verbündete der Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado. Einzelheiten von Michael Castricius.
Einer der beiden ist der frühere Parlamentsvizepräsident Juan Pablo Guanipa. Er sei zunächst 10 Monate lang versteckt gewesen und dann fast 9 Monate inhaftiert, twitterte er. Das Regime hatte ihm Terrorismus, Geldwäsche sowie Anstiftung zu Gewalt und Hass vorgeworfen. Kurz nach ihm kam Perkins Roger frei, ein früherer Rechtsberater von Maria Corina Machado. Unter dem Druck der USA hatte Venezuelas Führung die Entlassung politischer Gefangener angekündigt. Präsidentin Delcy Rodriguez, Nachfolgerin des im Januar von US-Soldaten aus Venezuela entführten Diktators Nicolas Maduro, kommt Donald Trump vielfach entgegen.
Es gibt aber auch bereits eine neue Entwicklung in diesem Fall. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP wurden die beiden Freigelassenen mittlerweile von bewaffneten Männern verschleppt. Der gemäßigte Sozialist Antonio José Seguro wird neuer Präsident Portugals. Er hat die Stichwahl gestern deutlich gewonnen. Nach Auszählung fast aller abgegebenen Stimmen entfielen laut Wahlkommission knapp 67% auf Seguro. Der Chef der rechtsextremen Partei Jäger, André Ventura, kam auf gut 33%, Franka Welz berichtet.
Damit folgt Seguro auf den konservativen Amtsinhaber Marcelo Rebelo de Sousa, der nach 2 5-jährigen Amtszeiten nicht erneut antreten durfte. Der Wahlsieger erklärte am Sonntagabend, Gewinner des Abends seien die Portugiesen und die Demokratie. Seguro sagte weiter, er wolle der Präsident aller sein, unabhängig davon, ob sie ihn gewählt hätten oder nicht. Auch Chegaman Ventura gab sich zunächst staatsmännisch und erklärte vor seinen Anhängern, er habe Seguro zum Wahlsieg gratuliert und ihm seine besten Wünsche für eine erfolgreiche Amtszeit übermittelt. Er werde jedoch mit seiner Partei Chega, zu Deutsch Es reicht, weiter für eine grundlegende Veränderung Portugals arbeiten und es bald regieren.
Und auch in Japan wurde am Wochenende gewählt. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen hat die Regierungspartei von Premierministerin Takaichi einen deutlichen Wahlsieg errungen. Die Liberaldemokraten erreichten mehr als 2/3 der Sitze im Unterhaus. Aus Tokio berichtet Thorsten Iffland.
Takaichis Kalkül, ihre persönlich hohen Beliebtheitswerte in einen Wahlsieg für die LDP umzumünzen, ist voll aufgegangen. Mit der 2/3-Mehrheit besitzt die nationalkonservative Premierministerin nun genügend Macht, um etwa Verfassungsänderungen oder Gesetze alleine durchzubringen. Die Börse in Tokio ist am Tag nach der Wahl auf ein Rekordhoch gestiegen. Takaichi steht für eine aggressive Fiskalpolitik. Neben einem grundlegenden Wandel in der Wirtschafts- und Finanzpolitik hat Japans erste Premierministerin angekündigt, auch die Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu überarbeiten. Es wird erwartet, dass sich das Land nun Stück für Stück von den pazifistischen Prinzipien der Nachkriegszeit entfernt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute startet der Tag mit viel Nebel und Hochnebel. Tagsüber gibt es dann stellenweise Sonne. Örtlich kann es lange sehr trüb sein, bei Höchsttemperaturen zwischen 2 und 9 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Am kommenden Donnerstag beginnt das größte Filmfestival Deutschlands, die Berlinale. Viele Filmstars werden dort wieder über den roten Teppich laufen. Das Kino wird ganz groß im Rampenlicht stehen. Und die Säle in Berlin sind dabei eigentlich immer voll besetzt. Aber wie sieht's eigentlich abseits dieser großen Festivals aus? Gehen die Menschen im Alltag eigentlich noch ins Kino? Welche Zukunft hat die Filmbranche in Zeiten von Streaming? Das ist diese Woche das Thema unserer Serie Die große Leinwand. Und zu Beginn wollen wir mal aus Sicht der Kinobetreiber auf die Lage schauen. Christine Berg ist Vorstandsvorsitzende des Hauptverbands Deutscher Filmtheater. Frau Berg, was kann denn ein Besuch im Kino, was ein Abend auf dem Sofa vor dem 4K-Fernseher nicht kann?
Herr Fischer, ganz viel. Es ist vor allen Dingen einzigartig. Und ich glaube, das Allerwichtigste dabei ist, dass ich Film in Gänze erleben darf. Das heißt, ich bin in einem großen Raum, ich habe eine große Leinwand, ich habe meistens die beste Tontechnik. Das heißt, ich bekomme wirklich so ein ganz besonderes Erlebnis. Und was Kino nochmal besonders macht, ist, dass ich mit fremden Menschen etwas gemeinsam erlebe. Wir kennen das alle, wenn wir im Kino waren, einen Film gesehen haben, wo wir vielleicht zu Hause gar nicht so viel gelacht hätten, aber das plötzlich lacht man ganz viel, man weint vielleicht mit, weil man eben in einer Gemeinschaft ist. Und das ist das Besondere. Das kann nur Kino.
Die Branche in Deutschland hat sich zwar nach Corona wieder etwas erholt, aber die Besucherzahlen in den Kinos haben das Niveau von 2019 bisher nicht erreicht. Liegt das dann vor allem an der Streaming-Konkurrenz, so an Netflix, Amazon, Disney Plus und Co.?
Also es liegt an vielen Dingen, sicherlich auch an den Streamern, weil die natürlich, das muss man auch sagen, auch tolle Filme präsentieren. Aber wir haben das Pech gehabt, nach der Pandemie gab es den Streik in Amerika. Es wurden keine großen Projekte mehr angegangen. Und dieses Loch haben wir die letzten anderthalb Jahre gespürt. Man könnte auch anders auf die Zahlen gucken. Wir sind froh, dass wir überhaupt das Niveau, was wir die letzten Jahre hatten, noch halten konnten, obwohl es keine großen Blockbuster gab. Da hat uns der deutsche Film sehr geholfen, vor allen Dingen in den letzten Wochen. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, was demnächst kommt, dann sind wir sehr optimistisch, dass wir wieder die alte Benchmark erreichen können.
Nun machen ja viele Kinobetreiber schon wahnsinnig viel, um Publikum anzulocken. Es gibt mittlerweile auch Angebote, die weit über den Film hinausgehen. Sie zeigen zum Beispiel Stummfilmklassiker wieder mit Live-Musik. Es gibt Themenwochen. In manchen Kinos kann man mittlerweile sogar auf der großen Leinwand Videospiele spielen. Muss Kino also mittlerweile auch immer ein bisschen mehr sein als nur der Film?
Ja, absolut. Und das ist auch die Zukunft. Und was zum Beispiel sehr beliebt ist, gerade in der Fläche, sind Theatervorführungen, Opern. Was ich total verstehen kann, wenn man in einer Region lebt, wo es vielleicht keine Oper gibt, ich aber Opernliebhaberin bin, dann bin ich natürlich glücklich, wenn ich ein Kino vor Ort habe, was das zelebriert. Kinobetreiber zelebrieren sowieso inzwischen bestimmte Events. Zum Beispiel bei einer Lady Night, ich komme und ich bekomme mein Glas Sekt umsonst. Bei Opern gibt es womöglich eine Pause und es gibt kleine Snacks. Wir müssen das tun. Wir müssen uns abheben. Wir können nicht mehr einfach nur Filme abspielen und uns nicht drumherum ausdenken.
In Umfragen geben junge Menschen und Familien an, dass ihnen Kinotickets mittlerweile teilweise zu teuer sind. Und dann kommen ja dann oft noch die Preise fürs Popcorn, die Getränke obendrauf. Wenn man da als vierköpfige Familie ins Kino geht, zahlt man schnell schon mal 60, 70 Euro pro Besuch. Können Sie das nachvollziehen, dass sich das manche nicht mehr leisten können und wollen?
Wir alle merken, der Euro ist nicht mehr das wert, was er mal wert war. Das kann ich total nachvollziehen. Was wir immer wieder erstaunlich finden, wenn eine Familie oder wer auch immer einzelne Personen ein Freizeitangebot in Anspruch nehmen wollen, dann sind wir im Vergleich zu allen anderen das günstigste Angebot, was es überhaupt gibt. Durchschnittliche Kinoticket in Deutschland kostet 9,71 Euro. Wenn Sie natürlich samstags abends gehen, Sie möchten den besten Platz haben, der Film hat auch noch Überlänge und ist noch 3D, dann geht der Preis natürlich hoch. Aber wir haben ganz viele Angebote, gerade für Familien, dass man preisgünstig ins Kino gehen kann. Dass man Kino mit Streaming vergleicht, wird Kino nicht gerecht, sondern ich muss ja Kino vergleichen mit anderen Freizeitangeboten, die außerhalb der eigenen Wohnung sind. Und da sind wir das niedrigschwelligste Kulturangebot, was man überhaupt bekommt. Und ich kann nur jedem raten, wer sagt, ich möchte gerne ins Kino gehen, vielleicht geht man nicht samstagsabends, sondern zum Beispiel sonntagsnachmittags. Und dann ist das viel günstiger und es ist ein Erlebnis, was niemand vergessen wird.
Christine Berg war das hier in SWR aktuell. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Hauptverbands Deutscher Filmtheater. Morgen frage ich dann in unserer Serie den Direktor der Filmakademie in Ludwigsburg, was die Veränderungen in der Film- und Kinobranche für den Nachwuchs bedeuten.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In der Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder gibt's heute wieder Warnstreiks. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen. Sie fordert 7% mehr Gehalt im Monat, mindestens aber 300 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten. In Baden-Württemberg liegt der Schwerpunkt des Streiks heute in Stuttgart und Heilbronn. Einzelheiten von Sabine Geipel aus unserer Wirtschaftsredaktion.
In Stuttgart sind heute voraussichtlich alle Landeseinrichtungen vom Warnstreik betroffen. Das sind neben den Universitäten und Hochschulen die Studierendenwerke, die Ministerien und der Landtag, aber auch Behörden wie das Statistische Landesamt oder das Landesamt für Besoldung. Auch Beschäftigte der Wilhelma, der Staatsgalerie und des Staatstheaters sind zum Warnstreik aufgerufen. Am Vormittag soll es eine Demo und eine Kundgebung in der Innenstadt geben. In der Region Heilbronn betreffen die Warnstreiks unter anderem die Hochschulen und das Studierendenwerk sowie das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg mit der Außenstelle in Schwäbisch Hall. Morgen soll es unter anderem Warnstreiks in Tübingen, Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg geben. Am Mittwoch werden die Tarifverhandlungen in Potsdam fortgesetzt.
Ab heute können Bürgerinnen und Bürger im Internet Unterlagen für ein neues Gaskraftwerk in Mainz einsehen. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd veröffentlicht die Pläne der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden auf ihrer Homepage. SWR-Reporterin Sabine Steinbrecher berichtet.
Auf der Ingelheimer Aue ist bis Ende 2027 der Bau eines weiteren Gaskraftwerks geplant. Es soll Fernwärme und Strom erzeugen und damit unter anderem auch das Rechenzentrum, das schon gebaut wird, versorgen. Das Besondere ist an dem neuen Kraftwerk, es kann auch mit umweltfreundlichem Wasserstoff betrieben werden, wenn genügend davon verfügbar ist. Bis dahin wollen es die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden mit Erdgas betreiben. Die Pläne zum Bau und zum Betrieb werden nun einen Monat lang auf der Seite der Struktur- und Genehmigungsdirektion zu sehen sein, unter der Rubrik Öffentlichkeitsbeteiligung. Danach können Einwendungen bis Anfang April eingereicht werden.
Am Landgericht Freiburg beginnt am Vormittag der Prozess wegen sexuellen Missbrauchs eines Mädchens in Rust. Ein 31 Jahre alter Mann soll sich im vergangenen Sommer in der Nähe des Erlebnisbads Rulantica an dem Kind vergangen haben. Einzelheiten zur Anklage von SWR-Reporterin Marion Eiche.
Die Staatsanwaltschaft Freiburg wirft dem 31-Jährigen eine ganze Reihe von Straftaten vor. Sexueller Missbrauch eines Kindes in Tateinheit mit sexueller Nötigung, versuchte gefährliche Körperverletzung, Entziehung Minderjähriger und vorsätzliche Körperverletzung. Laut Anklage soll er das damals 6 Jahre alte Mädchen am Abend des 9. August vergangenen Jahres aus dem Innenbereich des Erlebnisbads in Rust gelockt und in ein anliegendes Maisfeld geführt haben. Dort soll es zu den sexuellen Übergriffen gekommen sein. Danach soll der Angeklagte das Kind in einem Gebüsch zurückgelassen haben. Die 6-Jährige konnte sich selbst bis ins rund 2 Kilometer entfernte Kappel Grafenhausen im südlichen Ortenaukreis retten. Der mutmaßliche Täter wurde eine Woche später in Rumänien festgenommen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Es ist weiter kalt in der Hauptstadt. In Berlin beginnt heute eine weitere kalte Winterwoche. Wer im Regierungsviertel arbeitet, schließt sich im warmen Büro ein oder geht auf dringende Reisen. Und auf eine ganz bestimmte Reisegruppe ist unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems besonders neidisch.
Mitglied des Bundestages müsste man sein. Klar, die Arbeitszeiten sind teilweise höllisch, man ist in Sitzungswochen von Familie und Freunden getrennt und das ständige Angiften mit den politischen Konkurrenten muss auch nicht sein. Wenn man allerdings Glück hat, Mitglied der deutsch-pazifischen Parlamentariergruppe zu sein, dann wiegt das alles auf. Denn heute brechen 6 Abgeordnete zu einer 10-tägigen Reise nach Australien und in die Republik Fidschi auf. Klar, lapidar ist es nicht, was da besprochen werden muss. Die Auswirkungen des Klimawandels auf die kleinen Inselstaaten, Energie- und Wirtschaftskooperationen mit Australien, da muss man sich reinarbeiten. Nur, das alles lässt sich zwischen tropischer Vegetation und bei fast 30 Grad doch besser ertragen als hier zwischen Schneematsch und grauem Himmel. Wobei, ganz so neidisch bin ich dann doch nicht. Denn ob der AfD und der linken Parlamentarier oder die CDU und Grünen Abgeordnete wirklich gemeinsam auf einer kleinen Südseeinsel stranden wollen, das sei mal dahingestellt. Deshalb Augen auf bei der Jobwahl, aber auch bei der Wahl der Reisegruppe.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.